Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Sonntagabend. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Es gibt in diesen Wochen so viele schreckliche und traurige Nachrichten aus dem Gazastreifen. Heute aber gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Weltgesundheitsorganisation WHO konnte mehr als 30 Frühgeborene aus dem schwer umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus evakuieren. Dazu nach weiteren Angaben der WHO auch medizinisches Personal und einige Angehörige. Die Frühchen wurden in eine andere Klinik im Süden des Gazastreifens gebracht, wo sie nun versorgt werden. Michael Kieslich.
Ein Frühchen bekommt Milch von einer Krankenschwester in einer Klinik in Rafah im Süden des Gazastreifens. Das Kleine gehört zu den 31 Säuglingen, die heute aus der Al-Shifa-Klinik in Gazastadt im Norden des Palästinensergebiets in Sicherheit gebracht worden sind. Jetzt versorgen wir sie hier und wir haben versucht, die Mütter und die Familien zu erreichen, damit sie ihre Babys identifizieren. Die Säuglinge sollen bald über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht werden für eine bessere Weiterbehandlung in Krankenhäusern im arabischen Nachbarland. Experten der Weltgesundheitsorganisation konnten am Wochenende die Al-Shifa-Klinik besuchen. Das Team nannte die Zustände dort verheerend. Die Gegend sei eine Todeszone. In einem Massengrab seien etwa 80 Menschen bestattet worden. Die WHO kündigte weitere Evakuierungsaktionen für die rund 250 verbliebenen Patienten an. Dieselbe Klinik draußen, Bilder der israelischen Armee. Sie sollen einen Tunnel der Terrororganisation Hamas auf dem Gelände zeigen. 55 Meter soll er lang sein und 10 Meter unter der Erde verlaufen. Israel wirft der Hamas seit langem vor, das Gelände für militärische Zwecke zu missbrauchen und vermutet sogar eine Kommandozentrale unter dem Krankenhaus. Damit rechtfertigte die Armee auch ihr Vorrücken in Teile des Komplexes. Am Abend bombardiert das israelische Militär wieder Ziele in Gazastadt. Es soll sich um mutmaßliche Stellungen der Hamas gehandelt haben, auch in der Nähe der Shifa-Klinik. Unsere Aktivitäten rund um das Krankenhaus richten sich gegen Terroristen, nicht gegen die Bevölkerung von Gaza, nicht gegen die Menschen, die Zuflucht in der Klinik gesucht haben oder Patienten sind. Und doch werden immer wieder Zivilisten Opfer der israelischen Militärschläge gegen die Hamas, wie in Jabalia im Norden des Gazastreifens. Not und Elend der Menschen hier nehmen vorerst kein Ende.
In Israel dürfte den Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln gerade jetzt wieder jede Minute, jede Stunde des Wartens endlos vorkommen. Denn es gibt Berichte über einen möglichen Deal, den Israel und die Hamas mit Hilfe Katars zur Freilassung einiger Geiseln treffen könnten. Dabei soll es vor allem um Kinder und Frauen sowie ausländische Staatsbürger gehen. Der israelische Botschafter in den USA zeigte sich mit Blick auf einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen optimistisch. Es könne demnächst eine Einigung geben, heißt es aus Washington, wo zudem der US-Präsident schon jetzt für die Zeit nach dem Krieg seinen Plan umrissen hat. Tom Burgers.
Sie haben neuen Grund zur Hoffnung. Die Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln, deren Protestmarsch gestern Jerusalem erreicht hat. Amerikanischen Medienberichten zufolge steht eine fünftägige Feuerpause unmittelbar bevor, in der 50 oder mehr Geiseln freigelassen werden könnten. Vorsichtiger Optimismus dazu heute aus dem Weißen Haus. Es gäbe zwar noch keine Übereinkunft zur Freilassung der Geiseln, man sei zum jetzigen Zeitpunkt aber näher an einer Einigung als jemals zuvor. Es gibt Bereiche, in denen die Meinungsverschiedenheiten verringert, wenn nicht sogar ganz ausgeräumt wurden, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Solange die Verhandlungen nicht abgeschlossen sind, solange die Menschen nicht freigelassen werden, sollten wir deshalb nicht zu voreilig sein. Einen Schritt weiter ging heute der Scheich von Katar, dessen Emirat bei den Verhandlungen eine wichtige Vermittlerrolle übernommen hat. Die Knackpunkte sind in diesem Stadium eher praktischer, logistischer Natur, nicht wirklich etwas, das den Kern des Deals ausmacht. Unterdessen warb Joe Biden erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. In einem Gastbeitrag für die Washington Post plädierte der US-Präsident für eine Wiedervereinigung des Gazastreifens mit dem Westjordanland und eine Wiederbelebung der palästinensischen Autonomiebehörde. Es darf keine gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben, keine Wiederbesetzung, keine Belagerung oder Blockade und keine Verkleinerung des Gebiets. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, müssen die Stimmen der palästinensischen Bevölkerung und ihre Wünsche im Mittelpunkt der Regierungsführung nach der Krise in Gaza stehen. Aus der israelischen Botschaft in Washington hieß es, man stünde im Austausch mit der US-Regierung über die Zukunft Gazas nach der Hamas. Dann sollten Palästinenser über Palästinenser regieren, niemand sonst. Gaza wieder zu besetzen, um Gaza zu regieren, ist nicht unser Wunsch. Wir wollen Gaza kein Gebiet wegnehmen, das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist es, die Terrormaschinerie der Hamas zu zerschlagen. Und Präsident Biden sagt in seinem Artikel, dass wir diese Terrormaschinerie zerschlagen müssen, sonst werden sie immer wieder zuschlagen. Vor dem Weißen Haus riefen Demonstranten heute zur Befreiung von Palästina auf. Ihre Forderung, ein sofortiger Waffenstillstand.
Wir fragen nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, stehen eine Waffenruhe und die Befreiung von Geiseln tatsächlich unmittelbar bevor?
Es ist schwer einzuschätzen, zumindest nicht, was den Zeitraum angeht. Heute war tatsächlich in israelischen Medien oft davon zu lesen, dass Katar verwiesen hat darauf, dass man noch um Kleinigkeiten sozusagen ringt. Worum es aber im Detail geht, ob da ein Gefangenenaustausch im Gespräch ist oder eine mehrtägige Waffenruhe als Gegenleistung Israels, das ist völlig unklar. Und Verhandler, die an diesem Deal beteiligt sind, die mahnen auch immer wieder und sagen, je weniger man im Vorfeld über die Verhandlungen sagt, desto größer sind die Erfolgschancen. Es ist auch wahrscheinlich deshalb schwierig, weil man eben nicht nur mit der Hamas verhandeln muss, wenn es um Geiseln geht, sondern auch mit dem islamischen Dschihad. Das ist ein Punkt, der das Ganze etwas komplexer macht. Und dann ist natürlich da auch die Ankündigung Israels, dass auch bei einem Freilassen der Geiseln vorerst nicht mit einem langfristigen Waffenstillstand zu rechnen ist.
Christian, wie kommt dann der Vorschlag einer Zwei-Staaten-Lösung von US-Präsident Biden in Israel an?
Das ist tatsächlich innenpolitisch oder auch hier in der Gesellschaft nicht das Thema. Man redet darüber momentan kaum. Wenn man sich diese Zwei-Staaten-Lösung anschaut, dann hat man weiterhin viele, viele ungelöste Probleme. Eines ist zum Beispiel der Blick in das palästinensische Westjordanland. Dort hat Israel seit Jahren Fakten geschaffen. Seit 25 Jahren ist die Zahl der Siedler dort auf 700.000 gewachsen. Das sind Siedlungen, die von den Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig eingestuft werden. Da wäre also völlig unklar, wie man diesen Menschen eine Lösung anbietet, ob man sie dann wirklich aus dem Gebiet herausnimmt. Und dann ist da der Blick auf Gaza. Wie geht es mit Gaza weiter? Präsident Biden spricht davon, dass man das unter die Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde stellen will. Aber da sieht man eben auch, dass diese PA ja im Westjordanland schon nicht mehr kaum noch die Kontrolle hat über das Gebiet dort. Und deswegen spricht US-Präsident Biden von einer Wiederbelebung der PA. Aber auch da ist völlig unklar, wie diese Wiederbelebung aussehen soll.
Christian Limpert, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank nach Tel Aviv. Und zurück nach Deutschland, wo in nahezu allen Bereichen Arbeitskräfte fehlen. Kaum eine Branche, die dies nicht als akutes Problem nennt. Die klaffende Lücke ist mit Hunderttausenden offenen Stellen riesig. Die Bundesrepublik bemüht sich schon eine ganze Weile, um Menschen in anderen Ländern zu überzeugen, die Lücke zu schließen. Doch stimmt die Chemie zwischen hiesigen Arbeitgebern und ausländischen Fachkräften womöglich nicht? Ob Deutschland für Sie attraktiv ist, dieser Frage sind Martin Schmidt und Stefanie Staus vor dem morgigen Afrika-Gipfel in Berlin nachgegangen.
Gesucht und gefunden in Tunesien. Vor 4 Monaten kam Wassim Haddad nach Deutschland. Der 25-jährige Krankenpfleger ist gerade in seiner Anerkennungszeit an der Berliner Charité. Für ihn eine große Chance.
Du kannst Weiterbildungen machen und auch andere Ziele in deinem Arbeit erreichen. Und ja, deswegen glaube ich, ich bin richtig hier in Deutschland.
Hilfestellung von der Charité bekommt Wassim Haddad nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch bei den vielen Behördengängen. Und er hat den Tunesier nach Berlin geholt. Nagi Salas sucht weltweit. Dank eines guten Netzwerkes und direkter Kontakte klappt es, neue Fachkräfte zu gewinnen und Unmengen an Bürokratie, wie er beklagt, zu überwinden.
Ich muss in die Kommunikation mit der zuständigen Auslandsbehörde gehen. Ich muss in die Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde, dem LAGESO, gehen. Ich muss in die Kommunikation nach den Aufenthaltstiteln. Ich muss in die Kommunikation mit der jeweiligen Botschaft gehen. Und ich muss zum Schluss eben auch nochmal die Niederlassungserlaubnis hier auch nochmal beantragen.
Fachkräfte werden in Deutschland dringend gebraucht. 400.000 pro Jahr seien nötig, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Ein großes Problem, Wartezeiten von bis zu einem Jahr, um in einer deutschen Botschaft ein Visum beantragen zu können.
Sehr häufig ist es ja das Zusammentreffen mehrerer Hemmnisse. Also man braucht einen Job, man braucht die berufliche Anerkennung, dann hat man Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und dann kriegt man kein Visum an einer deutschen Botschaft. Wenn das alles zusammenkommt, ist es kein Wunder, wenn die Zuwanderung nicht stattfindet.
Das Auswärtige Amt hat in diesem Jahr deshalb weltweit 69 neue Dienstposten eingerichtet. Wie viele davon schon besetzt sind, bleibt allerdings offen. Und auch die vielen Werbereisen von Bundesministern haben bislang nicht geholfen, das Fachkräfteproblem zu lösen. Ob es Fortschritte beim Afrika-Gipfel in Berlin bei der Fachkräftezuwanderung geben wird, Grünen-Chef Nuripur fordert im Bericht aus Berlin Gespräche auf Augenhöhe.
Es ist ein Irrglaube zu denken, man würde mit dem Geldkoffer irgendwo hingehen, südlich des Mittelmeers, und dann kriegt man, was man will. Das ist 60er Jahre, letztes Jahrhundert, das ist heute nicht mehr so. Und deshalb ist die Ansprache zentral, dass die Länder jeweils auch wissen und auch sehen, was sie davon hätten.
Wassim Haddad ist über ein Programm der Charité, das viel Unterstützung im Umgang mit der Bürokratie bietet, nach Deutschland gekommen. Und er hat vor, zu bleiben.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Am heutigen Volkstrauertag ist bundesweit an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft erinnert worden. An der Kranzniederlegung in Berlin nahm neben Bundespräsident Steinmeier auch die schwedische Kronprinzessin Victoria teil. Niemals dürften die Lehren aus den Schrecken von Krieg und Tyrannei vergessen werden, mahnte sie bei der Gedenkstunde im Bundestag und sprach auch das Leid durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten an. Die Linke hat auf ihrem Parteitreffen in Augsburg ihren Kurs für das Wahljahr 2024 abgesteckt. Unter das Kapitel Wagenknecht zog sie einen Schlussstrich und setzt nun auf Erneuerung. Mit ihrem Europawahlprogramm positioniert sich die Linke als Partei für Frieden, Klimaschutz und Gerechtigkeit. Für die Abstimmung im Juni wurden insgesamt 20 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Im Iran ist der regimekritische Rapper Toomaj Salehi auf Kaution aus der Haft entlassen worden. Das teilte sein Anwalt mit. Salehi war während der Protestwelle 2022 festgenommen und zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Der Musiker hatte immer wieder mit kritischen Texten soziale und politische Missstände angeprangert und sich früh mit den Demonstrationen gegen das Regime solidarisiert. In Argentinien fällt heute in einer Stichwahl die Entscheidung, wer neuer Präsident wird. Der amtierende Wirtschaftsminister Massa tritt gegen den Populisten Milei an. Massa steht für die Fortsetzung der Regierungspolitik mit umfangreichen Sozialprogrammen. Milei nennt sich selbst Anarchokapitalist und verspricht eine radikale Wende. Es wird ein knapper Ausgang erwartet. Die Menschen in Argentinien leiden seit Jahren unter hoher Inflation. Viele leben in Armut. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die Ehefrau des früheren Präsidenten, Jimmy Carter, starb im Alter von 96 Jahren im Kreise ihrer Familie. Rosalynn Carter hatte sich während und nach der Zeit im Weißen Haus für soziale Belange stark gemacht und mehrere Bücher geschrieben. Gemeinsam mit ihrem 99-jährigen schwerkranken Mann war sie zuletzt zu Hause palliativ behandelt worden.
Diese Zebrastreifen, die wissen, was es heißt, übergangen zu werden, und zwar buchstäblich. Über diese Kreuzung in Tokio gehen jeden Tag allein in den Abendstunden bis zu 15.000 Menschen, und über allzu viele Zusammenstöße ist nichts bekannt. Diesem Gewimmel scheint zugleich Achtsamkeit innezuwohnen. Vielleicht, weil im Land der Korrektheit und der Ordnungsliebe auch der besonnene Gang eine herausragende Rolle spielt. Studierende einer Sportuniversität in Tokio verfeinern das akkurate Gehen dazu einer wahren Kunstform. Wie sich junge Großstädter in geordneten Bahnen bewegen, zeigt Ulrich Mentgen.
Für sie ist es die perfekte Art zu gehen. Vorwärts immer, rückwärts auch. Und zwar genauso exakt, als wollten sie die Evolution des Menschen zum aufrechtgehenden Wesen weitertreiben. Die 21-jährige Sakura studiert Sport und marschiert gern. Alle auf Linie, korrekt. In unserer Gruppe können sich alle kreativ beteiligen. Es trifft also überhaupt nicht zu, dass wir im militärischen Stil einfach nur stur einem Kommando folgen. Die Studierenden erfinden die Choreografie selbst. Eine Mischung von Marsch und Tanz. Ungewöhnlich selbst im ordnungsliebenden Japan. Wenn beim Fußball was daneben geht, kann der Spieler es vielleicht nochmal versuchen. Aber wenn hier ein Fehler passiert, dann ist das nicht mehr korrigierbar. Dann geht die ganze Aufführung schief. Im Rampenlicht lastet der Druck tonnenschwer. Die erfahrene Sakura gibt den Takt vor im weiten Rund der Arena bei einer Leistungsschau junger Sportler in Yokohama. 10.000 Zuschauern dämmert langsam, warum Gehen viel mehr ist als eine Fortbewegung. Perfektioniert zur Kunstform des Synchrongehens. Entstanden aus dem intensiven Sicherheitsdenken in einem Land, wo schon die Kinder lernen, sich im Notfall geordnet aus der Gefahrenzone zu bewegen. Hier dient das Individuum dem Kollektiv, das am Ende zur Hochform aufläuft und genauso tadellos, wie es zusammenkommt, auch wieder auseinanderfällt, wie im Gewusel einer x-beliebigen Straßenkreuzung in Tokio. Nach 20 Minuten Höchstleistung fällt eine Last von Sakuras Schultern. In den letzten 4 Monaten hat ihre Gruppe im Training mehr als 500 Kilometer zurückgelegt. Als wir uns am Schluss verbeugten und den Jubel des Publikums hörten, da spürte ich, dass es die Mühe wert war. Die alltäglichste aller Fortbewegungsarten, hier wird sie hoch geschätzt. Sie sind heute die wohl präzisesten Fußgänger der Welt.
Und präzise wie immer blickt Claudia Kleinert jetzt für uns auf die Wetteraussichten. Wie starten wir dann in die neue Woche?
Danke, Jessie. Wir starten nass und vor allen Dingen auch ziemlich warm, weil die Temperaturen im Augenblick sehr hoch sind. Aber das sind die Regenmengen für die nächsten 2 Tage, also bis Dienstag. Da sehen Sie das vor allem der Norden, also Niedersachsen rüber bis nach Brandenburg, bis in die Prignitz. Richtig viel Regen abbekommen wird, da sind so 30, 35 Liter pro Quadratmeter. Und man sieht auch, in ganz Deutschland wird es immer mal wieder Regen geben. Die Temperaturen gehen langsam runter. Heute war es extrem warm, zum Teil 15 Grad im Südwesten. In Hamburg starten wir mit 14 Grad, auch da am Mittwoch dann maximal noch Temperaturen von so 4, 5 Grad. In München geht es von 14 Grad runter, Entschuldigung, in Hamburg waren es heute 11 Grad, in München von 14 Grad. Da geht es sogar runter auf 2, 3 Grad, bevor die Temperaturen dann langsam wieder ansteigen. Mit jeder Warmfront geht es nach oben mit den Höchstwerten, mit jeder Kaltfront wird es kälter. Jetzt in der Nacht haben wir es mit zum Teil kräftigem Regen im Norden zu tun. Der breitet sich weiter nach Osten aus. Auch hier über Baden-Württemberg und Bayern ist so eine Linie mit Schauern, die zum Teil auch mal kräftiger ausfallen. Morgen im Laufe des Tages ziehen die kräftigen Schauer der Regen nach Nordosten. Und dann macht sich von Westen, von Nordrhein-Westfalen her ein neues Tief bemerkbar. Das wird dann insgesamt im Westen, also auch in Baden-Württemberg, wieder neuen Regen bringen, auch zum Teil wieder etwas stärker. Die Temperaturen in der Nacht 5 bis 11 Grad. Morgen Nachmittag haben wir meist noch Temperaturen von 9 bis 14 Grad am Oberrhein. Die nächsten Tage, der Dienstag wird häufig nass, es regnet immer mal wieder, nicht mehr ganz so warm, 6 bis 10 Grad. Am Mittwoch zwischenhoch mehr Sonnenschein, aber deutlich kälter.
Vielen Dank, Claudia. Und so viel von uns für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Darin geht es unter anderem um den neuen Film von Starregisseur Ridley Scott.
Und an dieser Stelle hier begrüßt Sie morgen Abend dann Helge Fuest. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.